Stellt euch vor, ihr habt gerade eine anstrengende Wanderung hinter euch. Hoch den Berg hinauf, zuerst durch die Wälder, dann weiter hoch über die Waldgrenze hinaus. Nur noch etwas knappes Gras, zunehmend Steine, Geröll. Und irgend so gegen Mittag, ihr seid früh aufgestanden, habt ihr es geschafft. Ihr seid oben. Ihr steht so oberst auf dem Gipfel. Schaut euch um und ihr seht, ja, hoher Berg, alle Berge da rundherum sind ein bisschen tiefer. Ihr seid stolz und ihr könnt auch stolz sein. Ihr habt es geschafft, euer Tagesziel, das habt ihr erreicht. Und es tut gut, ein Ziel zu erreichen. Wir haben viele Ziele im Leben, manchmal eben einfach nur für einen Tag, ein Ziel für die Ferien, ein Ziel für ein Jahr. Und wenn wir noch weiterdenken, vielleicht, hoffentlich, auch ein Ziel für euer Leben. Und damit kommen wir zum Thema von heute. Ich hatte schon vor 5 Wochen einen Satz rausgepickt aus dem Glaubensbekenntnis und ich möchte Gedanken weitergeben zum letzten Satz dieses Bekenntnisses. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ein Lebensziel oder hat es wenigstens damit zu tun? Wir können und sollen den Tod überwinden. Es gibt die naturalistische Haltung, dass alles fertig ist mit dem Tod. Der Tod ist die natürliche Grenze, der Körper zerfällt langsam, dann stirbt man, dann zerfällt er ein bisschen schneller und am Schluss bleibt ein bisschen Erde übrig oder wenn man im Ofen kremiert wird, ein bisschen Asche, die vielleicht im Wind zerstreut wird und das war's dann. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte die feste Überzeugung, dass unser Körper eigentlich nur Materie ist. Der ganze Mensch reine Materie. Moleküle, Atome und wenn man die alle richtig zusammensetzt, dann gibt es einen ganzen Menschen. Und irgendwann wird die Menschheit in der Lage zu sein, das zu tun und ganze Menschen zusammenzubauen und die werden dann leben. Gefühle, Träume, Visionen, Wünsche. Alles nur Chemie und Physik, Strom, der da ein bisschen durchs Hirn fließt und da uns was vorstellen lässt. Eine ganz naturalistische Haltung. Und wenn der Körper dann stirbt, dann ist es zu Ende. Nichts mehr da. Wir sind, meine Frau und ich, im letzten Herbst ins Wallis gefahren, nach 2-3 Tage Ferien. Sind dann am Morgen früh mit der Bahn hochgefahren auf die Vierscher Alp und wir haben die Zeit dort so genossen. Es war noch relativ, nicht noch relativ kühl, also relativ kühl am Morgen, aber schon etwas kühl vor Herbst. Es war um die 0 Grad, als wir da auf der halben Höhe waren. Wir sind da auf einem Höhenweg rübergewandert zur Bettmeralp. Ich weiß nicht mehr, eine halbe Stunde oder eine Stunde und es war einfach schön, die Natur hat uns so gut getan, ein bisschen Schnee, Kälte und dann die Sonne, die langsam warm gab. Die Wolken waren so ganz durchzogen, mal finster, dunkel, grau, dann wieder ganz weiß, von der Sonne beschienen. In der Ferne konnten wir das Matterhorn erkennen, unerreichbares Ziel, war auch nicht das Ziel für diesen Tag. Und dann sehen wir da auf der rechten Seite oben das Bettmerhorn. Da fährt eine Bahn hoch, da war schon recht schönes Wetter, blauer Himmel. Wir sind dann mit der Bahn hochgefahren, da sah es nicht mehr so schön aus, wir sind in die Wolken reingefahren, Nebel, düster, kalt und wir haben wirklich fast nichts mehr gesehen, sind fast lautlos da durchgeschwebt und oben war es dann ziemlich Winter, es hat leicht geschneit, es hat etwas gewindet, es war kalt, nicht so gemütlich und die erhoffte Aussicht, die war leider nirgends zu sehen. Das war etwas schade. Der Zürcher Theologe Emil Brunner, der hatte mal gesagt, was im Nichts endet, ist nichts. Wenn unser Leben mit dem Tod aufhört, was bedeutet das schon, das Leben? 70, 80, 90 Jahre und dann ist einfach fertig. Nichts bleibt mehr zurück. Für mich war diese Wanderung so wie ein Bild, oder? Da sind wir oben auf dem Gipfel unseres Lebens, am Ende unseres Lebens Und es bleibt nicht mehr viel. Wir sind schwach und alt geworden und haben Schmerzen, haben einen eingeschränkten Bewegungsradius. Und das war's dann. Und da kommt die christliche Botschaft. Gott kommt und sagt, hey Leute, so ist es nicht. Das ist nicht meine Botschaft für euch. Der Tod ist nicht das natürliche, normale Ende und dann ist alles aus. Wir haben das Vorbild von Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Sein Körper starb am Kreuz und er ist auferstanden. Er hat wieder gelebt, er hat einen neuen Körper gekriegt. Und das sagen wir auch im Glaubensbekenntnis. Wir glauben, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Er hat ja einen Körper, irgendwie einen anderen Körper. Wir lesen, dass er in einen geschlossenen Raum einfach durch die Wand oder Tür hindurchging, aber er hat ja einen Körper. Ziel ist nicht die Befreiung vom Körper, dass wir ein reines Geistwesen werden. Jesus war auch nicht ein reines Geistwesen nach seinem Tod, irgend so ein Nebel, der irgendwo ein bisschen rumgeschwebt ist. Er war wirklich noch da. Wenn wir an die Auferstehung denken und an das ewige Leben, dann frage ich mich manchmal im Alltag und frage auch euch, wie oft denken wir daran? Wie oft haben wir das in unserem Alltag vor Augen, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist, dass wir ewig leben werden? Wann hast du das letzte Mal ganz konkret im Alltag über den Tod hinausgedacht und an das gedacht, was doch kommen wird danach? Gott hat mit uns eine Verwandlung vor. Das ist sein Ziel. Unser Körper zerfällt, die Haut wird etwas fleckig, es gibt graue Haare, die Haare fallen aus, man ist nicht mehr so fit. Und ich merke das, wenn ich mich mit Ninos vergleiche, der ist 11 Jahre alt. Wir haben gestern etwas Fitnessübungen gemacht mit einer App. Und in gewissen Übungen konnte er schon länger durchhalten als ich, war etwas frustrierend. Er ist im Bike-Club, geht jetzt dann im Frühling wieder jeden Samstag biken. Und ich kann schon mit ihm Velofahren gehen, aber er ist mindestens so schnell wie ich. Ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Ausdauer, aber wenn wir eine Stunde unterwegs sind, muss ich mich also schon recht ins Zeug legen. Der Körper wird schwächer. Ab 25 Jahren, sagt man, geht es eigentlich schön langsam abwärts, mehr oder weniger schnell. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, der Tod ist nicht das Ende, es geht nicht immer abwärts. Im 1. Korinther 15, 42 bis 44, da lesen wir, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ich nehme an, ihr alle erlebt das auch zwischendurch im Alltag. Eben diese Vergänglichkeit von Dingen, von Plänen vielleicht auch, von Träumen und auch von uns selbst. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, bleib ruhig, lass dich nicht runterziehen. Das wird alles mal erneuert werden, auferweckt werden. Vielleicht erlebst du in deinem Leben Unehre und Scham. Du hast selbst große Fehler gemacht, du musst dich schämen dafür. Oder andere reden vielleicht schlecht über dich, stellen dich schlecht hin und deine Ehre kriegt einen Kratzer und du stehst nicht mehr so gut da. Und Gott sagt, ja, gehört vielleicht zu unserem Leben, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Diese Fehler, dieses sich schämen müssen, das wird einmal vorbei sein. Dann wird das nicht mehr vorkommen. Wir erleben Schwachheit, vielleicht nach einer speziellen Anstrengung. Wir merken, wie wir Erholung brauchen, immer längere Erholungszeit brauchen. Und Gott kommt und sagt, nur keinen Stress, das ist dein natürlicher Leib, aber ich werde das erneuern. Du kannst dich auf einen neuen Leib freuen. Wenn wir Produkte kaufen, dann haben die oft eine Garantieausschlussklausel. Da steht, wie lange die Garantie anhält. Oder vor allem bei technischen Dingen ist es ja oft so, dass wenn man die aufschraubt, dann erlischt die Garantie. Die Firmen wollen nicht, dass man da irgendwas rumbastelt drin, Deckel wegschrauben. Wenn die das merken, ist die Garantie zerfallen. Lebensmittel haben ein Verfalldatum. Wir haben letzthin wieder mal so ein bisschen geschaut wegen Notvorrat und geschaut, was hält denn wie lange. Wie kriegen wir das in den Griff, dass das nicht abläuft und wir es vorher doch dann noch konsumieren. Dann heißt es oft, wenn du ein Ding nicht sachgemäß benutzt, dann zerfällt die Garantie. Wenn du es irgendwo runterschmeißt, das ist keine sachgemäße Benutzung. Wenn es kaputt geht, bist du selbst schuld. Du kannst es nicht einschicken, sagen, kaputt gegangen, bitte ersetzen. Und das Schöne ist, bei unserem Körper ist es nicht ganz so. Natürlich werden wir schwächer und älter. Aber Gott verspricht uns einen neuen Körper und da gibt es keine Ausschlussklausel. Gott sagt nicht, wenn du deinen Körper nicht sachgemäß brauchst, dann kriegst du keinen neuen. Das sagt er nicht und wir alle brauchen unseren Körper da und dort wahrscheinlich nicht so ganz sachgemäß. Wir leben nicht so gesund, wie wir könnten, wie wir sollten, wie wir wollten. Wir machen unser Körper manchmal etwas kaputt oder wir gehen zu hohe Risiken ein und dann überstrapazieren wir unseren Körper. Aber bei Gott gibt es das nicht. Nicht sachgemäßen Gebrauch, Garantie erlischt, du kriegst nun keinen neuen Körper mehr, du hast deinen alten kaputt gemacht, selbst schuld. Es tut gut, das zu wissen. Es geht um die Auferstehung des ganzen Wesens von uns, unser Körper, unsere Seele, unser Geist soll neu werden. Eine verpuppte Raupe, die sieht ja auch ziemlich tot aus, die hängt da an ihrem Ästchen, an einem dünnen Faden und die hängt einfach da. Bewegt sich nicht mehr, man sieht nichts. Und erst nach Wochen, Tagen oder Wochen, dann plötzlich sieht man, wow, da ist was passiert da drin. Und dann kriegt sie eben einen neuen Körper und klettert da als Schmetterling mit wunderbaren Flügeln raus. Gott verspricht uns ewiges Leben. Mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Ich möchte euch einladen, ein paar Versen von Johannes zuzuhören. Gott hat versucht, ihm zu zeigen, was alles kommen wird in der Zukunft. Wir lesen das in der Offenbarung. Er erklärt, wie das dann also etwa aussehen und sein wird. Nicht ganz einfach für uns, uns das vorzustellen. Ich lade euch ein, schließt mal die Augen, wenn ihr möchtet. Stellt euch so eine riesige weiße Leinwand vor. Und wenn ich jetzt diesen Text von Johannes lese, dann lasst euch das so vor Augen malen. Träumt ein bisschen, wie das aussehen könnte. Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens, umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Soweit zum Johannes. Auf unserem Ausflug zum Bettmerhorn war das gar nicht unser eigentliches Ziel. Zum Glück wäre sonst etwas frustrierend gewesen. Man kann beim Bettmerhorn, die einen denke ich kennen, auf der linken Seite dann an der Spitze des Berges vorbeigehen, nach hinten. Wir haben fest gebetet, dass Gott so nett ist und die Wolken noch etwas vertreibt. Wir hatten fest darauf gehofft. Und kurze Zeit später hatten wir einen wunderbaren Blick auf den Aletschgletscher. Man kann dann so auf der rechten Seite immer leicht abwärts nach unten wandern, immer näher zum Aletschgletscher und dann rechts rüber auf der anderen Seite des Berges wieder zurück. Das war unser Ziel, diese Wanderung. Wir hatten unterwegs Mittagspause, etwas gegessen und konnten bis relativ nahe an den Gletscher runtergehen und dann eben zwischen den Bergen durch, auf der anderen Seite wieder zurück. Und alles, was vorher war, bis zu oberst aufs Bett Mahorn, war eigentlich nur Vorbereitung. Zu Hause schauen wegen Ferienwohnung, dass wir die Nacht vorher dort verbringen konnten, schauen, wo man durchfährt, Ticket für den Furka-Auto-Verlad, Essen einpacken, Rucksack packen, mit der Bahn hochfahren und so weiter. Eigentlich alles nur Vorbereitung für die Wanderung der Aletschgletscher entlang. Und dieser Höhepunkt, diese Wanderung kam eigentlich eben nach diesem nebligen Gipfel. Für mich ist das so ein Bild geworden für unser Leben, dass eben der Gipfel, der Tod, gar nicht der Gipfel ist, gar nicht der Höhepunkt, sondern das, was nachher kommt, die Ewigkeit. Darum geht's. Das ist unser Ziel. Dann ist es egal, wenn es vorher manchmal etwas neblig und kalt und mühsam ist. Es geht um viel, viel mehr. Unser Leben hier ist eigentlich, wenn ich es etwas böse sage, nur Vorgeplänkel. Manchmal vergessen wir das und unser Leben hier ist uns meistens die Hauptsache. Und natürlich ist es gut, wenn wir da das Leben richtig genießen und leben. Aber es geht um viel mehr. Ziel ist das ewige Leben. Ziel ist, mal bei Gott sein zu können. Ziel ist, miteinander dort zu stehen, vor seinem Thron und Gemeinschaft zu haben. Es ist ja so, dass wir manchmal eben nur bis zum Ende denken. Früher oder später überlegt man sich, wie es denn da mit der Pensionierung aussieht. Die einen vielleicht erst mit 64 oder 63, etwas spät, die anderen mit 20, sicher genügend früh. Man macht sich Gedanken wegen Geld sparen, wovon lebe ich denn? Vielleicht ein paar Pläne für eine Reise. Welche Hobbys könnte ich mir noch zulegen, dass ich dann was Sinnvolles zu tun habe und nicht verkümmere? Man macht sich Gedanken wegen der Wohnung und dem Wohnort, weil man vielleicht nicht mehr so mobil ist und bereitet sich vor. Dann bereitet man sich vielleicht auf den Tod vor, macht sich schon Gedanken zur Beerdigung, Abdankung, wo, wer, vielleicht hätte ich noch dieses Lied gerne. Man versucht einen Lebenslauf zu schreiben, schaut zurück, man regelt das Erbe so gut es geht. Aber oft denken wir wirklich nicht viel weiter. Bereiten wir uns auch auf das ewige Leben vor? Haben wir das im Blick, wenn wir leben, in unserem Alltag? Investieren wir viel Zeit in Gemeinschaft mit Gott, um ihm schon hier möglichst nahe zu sein? Gott bringt mich und dich ans Ziel. In Philipper 1, Vers 6 lesen wir, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott ist mit uns unterwegs und will uns ans Ziel bringen, bis nach dem Tod ins ewige Leben. Daran arbeitet er. Ich habe mir letzthin überlegt, wie oft ich Vertrauen brauche im Alltag und ich habe gemerkt, unglaublich oft, wir merken das oft gar nicht mehr. Wir steigen in den Zug ein und setzen uns hin und ich denke, die meisten von euch gehen nicht vorne zur Lok und schauen, ob da wirklich eine Lokführerin oder ein Lokführer drin ist. Wir sitzen einfach im Zug und erwarten, dass der losfährt. Wir schauen nicht, wir prüfen nicht, was durchgeht. Wenn der Zug nach Bern fährt, dann fährt er nach Bern. Darauf vertrauen wir. Und wir wären extrem überrascht, wenn wir plötzlich in Chur aussteigen würden. Das erwarten wir nicht zu Recht. Wir können vertrauen, dass die Bahn uns ans richtige Ort bringt. Wenn wir über ein Bahngleis fahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, dann vertrauen wir in der Regel dieser Bahnschranke. Ich schaue ehrlich gesagt fast nie links und rechts, ob nicht ein Zug kommt. Ich erwarte wirklich, dass die Bahnschranke unten ist und mir sagt, hey, jetzt darfst du da nicht rüber. Ich vertraue darauf, dass das alles klappt. Wir gehen über eine lange Hängebrücke und wir vertrauen, dass die Ingenieure richtig gerechnet haben und dass die Verankerungen im Fels wirklich halten und dass das Stahlseil genügend gute Qualität hat, dass das Ding nicht plötzlich zusammenkrachen wird. Wir vertrauen einfach darauf und gehen drüber. Wir fahren mit dem Auto mit 120 oder etwas mehr auf der Autobahn. Dann kommt die Ausfahrt rechts rüber und wir wissen, auf dieser kurzen Strecke müssen wir abbremsen, auf etwa 40 Stundenkilometer. Wir vertrauen, dass die Bremse funktioniert und dass wir die Kurve kriegen. Wir verlassen uns drauf und ich glaube, keiner von uns denkt, oh Hilfe, wenn jetzt die Bremse ausfallen würde, das wäre jetzt blöd. Wir vertrauen darauf. Wir gehen ins Spital und lassen uns vom Chirurgen aufschneiden. Eigentlich Wahnsinn. Und wir vertrauen darauf, dass er am richtigen Ort schneidet und dass er am falschen Ort bitte nicht schneidet. Der Körper ist komplex, wir haben keine Garantie, aber in der Regel vertrauen wir darauf, dass das gut kommt und wir lassen es zu. Müsste dann unser Vertrauen in Gott nicht viel größer sein? Müssen wir nicht viel mehr auf ihn vertrauen können, in Bezug auf das ewige Leben, aber auch in Bezug auf den Alltag? Manchmal ist es ja so, dass wir, nicht manchmal, ich glaube, wir sind überzeugt, dass das mit dem ewigen Leben klappen wird und dass wir mal im Himmel bei ihm sein werden. Wieso haben wir dann so Mühe, hier auf der Erde ihm zu vertrauen? Das, was hier abläuft, ist für Gott eine Kleinigkeit, oder? Er hat die Ewigkeit für uns vorbereitet. Jesus ist jetzt dort und bereitet Wohnungen für uns vor. Und da soll er es nicht im Griff haben, was hier unten passiert. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott wird mein Leben zur Vollendung bringen. Wir machen uns Gedanken zurecht wegen dem Krieg in der Ukraine. Es macht uns etwas unruhig. Da liest und hört man in den Medien von Atomwaffen, Atomkrieg, Dritter Weltkrieg. Und ich bin da und denke, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein? Ich weiß es nicht. Wir lesen in Lukas 21, Vers 9 und 28. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Und etwas später, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Weil eure Erlösung naht, darum geht es letztlich. Und das sollen wir im Blick haben, in all dem Chaos, das wir hier auf der Erde erleben müssen, in all den Schwierigkeiten, in all unseren Sorgen und unserer Angst. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Gott lädt uns nicht ein, uns zu ducken und so bildlich gesprochen einen Schild hinzuhalten, Hilfe, was kracht jetzt da auf uns runter? Er lädt uns ein, aufrecht zu stehen, mit erhobenem Haupt und zu ihm hinzuschauen und ihm zu vertrauen. Es ist keine Garantie, dass nichts Schwieriges kommt, dass nichts geschieht, was wir nicht haben möchten. Wir haben die Garantie nicht, aber wir haben die Garantie, dass wir mal bei ihm sein werden, dass er uns erlösen wird und dass er jetzt nah bei uns ist. Und das Glaubensbekenntnis, gerade dieser letzte Satz, soll unseren Blick gerade in der jetzigen Zeit auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist richten. Und egal was kommt, dass wir sagen können, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich mal sein werde. Ich weiß, was die Zukunft bringen wird. Zielorientiert leben. Im 1. Korinther 15, 58 lesen wir, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. In Schwierigkeiten haben wir immer zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Gott anklagen, uns von ihm abwenden und sagen, mit dem Gott, der sowas zulässt, will ich nichts mehr zu tun haben. Oder wir können uns sagen, jetzt erst recht, ich bin in großen Schwierigkeiten, jetzt renne ich zu Gott und ich halte seine Hand und lasse mich von ihm da durchführen. Bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Lass dich nicht vom Glauben abbringen, egal was du für Sorgen oder Ängste hast. Lass dir deine Lebensfreude nicht stehlen, egal wie es im Moment in der Welt aussieht. Lass dir den Frieden von Jesus nicht nehmen. Lass dir die Hoffnung auf das ewige Leben nicht nehmen. Das ist etwas, was wir gewiss wissen dürfen. Und wenn wir das eben wissen und nah bei Gott bleiben, dann können wir das tun, was da steht. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Der Blick in die Ewigkeit soll uns nicht dazu bringen, dass wir uns zurücklehnen oder diese Erde hier und unseren Körper verleugnen, uns zurückziehen und einfach auf die Ewigkeit warten. Sie soll uns dazu bringen, dass wir uns erst recht einsetzen für das Leben hier, für Menschen hier. Nichts, was wir für Gott tun, ist umsonst. Nichts. Philipper 3,14 lesen wir, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir sind berufen, in Gottes Herrlichkeit zu sein, aber wir sind auch berufen, hier noch zu leben. Gott hat uns nicht von der Welt weggenommen. Wir haben wohl das Bürgerrecht im Himmel, aber wir leben noch hier auf der Erde. Und gerade weil Gott uns hilft, unsere Arbeit zu vollenden, sollen wir uns umso mehr mit ihm zusammen hier auf dieser Welt einsetzen, vollen Einsatz geben. Im ewigen Leben werden wir tiefe Beziehungen erleben mit Gott. Viel tiefer, denke ich, als hier, weil wirklich nichts mehr zwischen ihm und uns stehen wird. Und ich bin überzeugt, wir werden auch miteinander viel tiefere Gemeinschaft erleben. Aber auch das können und sollen wir da schon einüben. Stürzen wir uns drein in tiefe Gemeinschaft, pflegen wir Beziehung zu Gott, pflegen wir Beziehung zueinander, nehmen wir Anteil aneinander, am Leben, am Schönen und am Schwierigen. Im Buch, das ich letztes Mal erwähnt habe, von Stefan Schweyer, der auch viele Gedanken zum Glaubensbekenntnis weitergibt, steht der Satz, im Licht des ewigen Lebens bekommt mein irdisches Leben einen neuen Glanz. Im Licht des Lebens bekommt mein irdisches Leben einen neuen Glanz. Das hat mich an den Mond erinnert, der leuchtet, der ist nur so ein, böse gesagt, Klumpen, eine Kugel aus Stein. Aber wenn die Sonne diesen Klumpenstein anleuchtet, dann leuchtet der so hell, dass es in der Nacht einen Schatten gibt. Und das ist mir immer wieder ein Bild. So sollen wir sein. Vielleicht sind wir auch so wie ein bisschen Klumpenstein, etwas hart, unbeweglich, sieht nicht so spektakulär aus. Aber wenn Gott uns anleuchtet, seine Herrlichkeit, wenn er uns beschenkt mit seinen Gaben, dann kann unser Leben durchaus hell leuchten für andere. Lebst du genug nah an diesem göttlichen Licht, nahe bei Gott, dass sein Licht von dir widerspiegelt wird? Ist deine Beziehung zu Gott sichtbar? Ist das sichtbar in deinem Alltag? Ich komme zum letzten Punkt, Strom des Lebens. Die Ewigkeit und wie es dort sein wird, können wir nur erahnen. Ich habe da einen Text mitgebracht von einem Wasserfall, Iguazu oder Iguazu. Ich weiß nicht, ob dann jemand kennt, ich lese mal. Die kaskadenförmigen Wasserfälle des Flusses Iguazu befinden sich an der brasilianischen-argentinischen Grenze. Hier macht der Fluss eine scharfe Biegung und die 275 einzelnen Wasserfälle, die durch mehrere größere und kleinere Inseln voneinander getrennt sind, strömen in eine U-förmige Schlucht aus massivem Basaltgestein. Diesem Naturspektakel könnte man den ganzen Tag zusehen. Wir hören diese Beschreibung und grob eine Ahnung, ist wahrscheinlich ein großer Wasserfall, aber wir können uns nicht so richtig vorstellen, wie der aussieht. Ich habe das mal eine 1D-Beschreibung getauft, ich habe hier 2D, ist etwas klein, da sieht man schon ein bisschen mehr. Ein Foto, 2 Dimensionen, irgendwie so sieht der Wasserfall aus. Inzwischen gibt es natürlich ein bisschen technische Unterstützung. Ich weiß nicht, ob jemand schon dort war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht, wie der aussieht. Man kann dann den auch online anschauen und sich hier da noch ein bisschen rumbewegen auf dem Foto, rumzoomen. Da sieht man schon ein bisschen mehr, kann von verschiedenen Blickwinkeln runterschauen. Dann kann man das gleich auf dem Handy machen. Und wenn man dann das Handy bewegt, jetzt geht es natürlich nicht, dann bewegt sich das Foto hin und her, das geht jetzt leider nicht. Man kann das da noch einspannen, ist noch lustig. Da hat man da zwei Bilder dieses Wasserfalls und man kann dann da so durchschauen und dann kann man wirklich hochschauen und runterschauen und rüberschauen und sich das ein bisschen vorstellen. Da hat man so halbwegs 3D, aber es ist nicht so das Richtige, oder? Wir haben nur eine Ahnung, wie das in etwa aussieht. Wenn jemand dort gewesen ist, dann wird er mir sagen, Beat, du hast keine Ahnung, wie dieser Wasserfall aussieht. Keine Ahnung, diese Fotos da, diese Beschreibung, das ist nur ein Abklatsch. Du musst dort stehen und das sehen, in allen drei Dimensionen. Du musst die Feuchtigkeit spüren, die du da auf der Haut spürst. Und der Wind, der da ein bisschen erzeugt wird durch die tosenden Wassermassen. Du musst das hören, wie das brummt und donnert. Und das spürst du dann sogar da beim Bauch ein bisschen. Und du hörst noch ein bisschen Tiere und die Sonne wärmt sich. Du musst dort sein, sonst hast du keine Ahnung, wie dieser Wasserfall aussieht. Und ich glaube, so geht es uns auch mit der Ewigkeit. Wir haben da die Beschreibung vom Johannes, irgendwo 1D, der hat das vielleicht 3D gesehen, die Vision, ich weiß nicht genau, ob er was noch riechen konnte, keine Ahnung, aber der musste das aufschreiben in Worte und dann wurde es übersetzt und jetzt lesen wir das in Deutsch und das ist nicht das Gleiche, das ist nur eine ganz, ganz grobe Ahnung. Wenn wir dort sein werden, werden wir es erleben. In allen Dimensionen, 4, 5 oder 6D, ich weiß es nicht, aber wir werden es erleben. Für mich ist dieser Aletschgletscher, dieser Strom aus Eis, ein bisschen ein Bild geworden für diesen Strom des Lebens, der da unaufhörlich fließen wird. Den Gletscher können wir nicht aufhalten, vielleicht wegschmelzen, aber nicht aufhalten. Ganz oben sind Eiger, Mönch und Jungfrau, dort stelle ich mir dann den Thron von Gott vor, wo dieser Fluss des Lebens gespiesen wird. Und dort werden wir mal sein. Ich möchte nochmals ein paar Verse lesen aus Offenbarung 22. Versucht zu erahnen, wie das dort sein könnte. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir uns das nicht so vorstellen können, ist das nicht so schlimm. Ich bin sicher, es wird einfach viel, viel gewaltiger, als wir erahnen können. Ich habe keine Angst, dass es uns langweilig werden wird und wir werden nicht auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Es wird garantiert viel, viel besser. Das ist unsere Zukunft. Das dürfen wir erwarten. Werden wir alle dort sein und Gott anbeten können, tiefe Gemeinschaft erleben. Ich möchte euch einladen, das immer wieder mal euch vor Augen zu halten, was ist unsere Zukunft und dann umso mehr mit beiden Beinen hier im Leben stehen, weil wir wissen, was Gott mit uns vorhat. Und das ist etwas ganz Tolles. Ich habe gedacht, zum Schluss, statt eines Segens lade ich euch ein, mit mir zusammen das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich hoffe, es geht mit der Schriftgröße, sonst müsst ihr kurz noch ein bisschen nach vorne kommen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wie es dort steht oder im Bibelvers, aufrecht, erhobenen Hauptes. Wir sind Kinder von Gott, wir sind Königskinder und das, was wir da lesen, das glauben wir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt ging es ein bisschen schnell,